Buchraschlerin, der andere Bücher-Podcast, aus Freude am Buch und am Lesen.
Der Plundercode. Ich glaube, ich kenne dich. Mit diesen Worten rollte Jan auf den Jungen zu und lächelte einladend. Für sich selbst hatte er ihm schon einen Spitznamen gegeben. Einarmiger Bandit. Georg hatte recht. Der Typ machte den Eindruck, als bräuchte er wirklich und ganz dringend einen Anschubser. Ein »Jetzt hab mal Mut, vieles geht ja noch«, unter anderem in der Nase popeln. Und schon war er damit herausgeplatzt. »Hä?« brummte der Junge unwillig. »Der ist aber schlecht drauf«, dachte Jan. »Vielleicht bin ich etwas zu übertrieben freundlich auf ihn zugegangen.« Er wusste selbst, dass Freundlichkeit an diesem Ort schnell mit Mitleid verwechselt wurde. Aber doch nicht in den eigenen Reihen. »Ich habe ja überlegt, ob ich dich hier schon einmal gesehen habe«, machte Jan unbeeindruckt weiter. »Mal sehen, wie er reagiert«, überlegte er lässig. »Bist du schon lange hier?« startete er anschließend sofort die nächste Gesprächsrakete, die aber auch nicht wirklich zündete. Mit seinen halblangen Haaren erinnerte der junge Jan an die Halfpipe-Typen. Er war auch etwa in dem Alter, vielleicht 16 oder 17. Im Grunde war er ein cooler Typ und wäre sicher auch aufgefallen. Würde er an seinem Tisch nicht eher an einen Pudding erinnern, der gerade aus seiner Packung floss. »Kannst du skaten?« fragte Jan jetzt direkt und erinnerte sich, wie er selbst noch vor wenigen Jahren auf einem Brett gestanden hätte. »So Skater, die machen wirklich Eindruck. Aber leider standen ihm ja nicht mal lange Haare.« Jans Blick fiel auf den Teller, auf dem noch ein Plunderbrocken und der Rest der klebrigen Sprühsahne zu sehen war. »Früher.« »Okay«, dachte Jan auf ein neues. »Und wie viele Plunder hast du schon verdrückt?« »Weiß nicht.« Der Junge verzog den Mund. »Vielleicht 144.« »Also fast 5 Monate«, überschlug Jan die Plunderkalkulation. »Und wie viele Plunder liegen noch vor dir?« »Weiß nicht.« »Oh Mann«, Jan stöhnte innerlich auf. Wenn er eins wusste, dann, dass die Energie von »weiß nicht« auf gar keinen Fall ausreichte, um schnell aus der Klinik herauszukommen. »Ich bin übrigens Jan«, stellte er sich dem Typen vor und rollte noch ein bisschen näher an den Tisch heran. Er schickte ihm zur Begrüßung einen Faustcheck und reagierte erleichtert mit »Hey Mann«, als der Typ endlich aufzuwachen schien und den Gruß erwiderte. »Und?« zog er den Jungen auf. »Möchtest du deinen Namen für dich behalten?« Seine Augenbrauen tanzten und er wackelte frotzelnd mit dem Kopf hin und her. »Oder willst du mir die Buchstaben lieber vortanzen und ich rate dann, wie du heißt?« Tatsächlich, jetzt lächelte der Junge sogar ein wenig. »Ging doch.« »Pocke«, sagte er und nickte Jan zu. »Wie, Pocke? Der kleine Bruder von Pokémon? Oder Picke-Pocke voll? Oder keine Pickeln, aber Pockeln? Was ist denn das für ein Name?« Jan fand sich sehr witzig, aber es war unschwer zu erkennen, dass Pocke noch nicht bereit für solche Art von Späßen war. Trotzdem war da etwas an Pocke, was Jan ziemlich gut gefiel. Ein typischer Skater. Wenn er nur ein bisschen lächelte, sah er ziemlich cool aus. Seine blauen Augen konnten garantiert leuchten. Und auch seine Klamotten waren echt 1A. Ein stylischer Kapuzenpulli und eine Jeans mit Sneakern darunter. Und das alles auch noch in der richtigen Farbkombi. Junge, Junge, das war etwas, auf das die Mädchen flogen. Die Schlange war sicher lang. Aber ob Pocke das wirklich schnallte? Im Moment wohl gerade nicht. »Wollen wir Freunde werden?« fragte Jan leise und wusste, dass Pocke ihn nicht hörte. Reha-Beratung Grünfink. »Also«, meinte Frau Obergrün, nachdem sie sich vorgestellt hatte, »dann schauen wir mal. Sie haben ja bereits einen Eignungstest gemacht und der war«, sie wiegte den Kopf hin und her, »sagen wir mal, ausbaufähig. Ich gehe davon aus, dass Sie zum Zeitpunkt des Tests nicht sehr motiviert waren, oder?« Seit Wochen hatte Pocke auf diesen Beratungstermin gewartet und nun, als er endlich da war, fehlten ihm die Worte. Ja, er hatte einen Test gemacht. Und ja, es stimmte. Er war nicht sehr motiviert gewesen. Denn damals hatte er Jan und Sarah noch nicht gekannt. Er hatte sich noch nicht gegen eine Gang gewehrt und was das Flirten anging, war er auch noch kein Meister gewesen. Diese knochige Frau Obergrün war übrigens auch keine Meisterin in geschmeidiger Kommunikation. Und diese Person sollte ihn beraten? Ihm sagen, wie es beruflich mit ihm weitergeht? Die saß jedoch selbst auf dem falschen Platz. Wie sehr würde es sie denn motivieren, wenn sie nur noch einen Arm hätten und eigentlich Mechatroniker werden wollten? »Na, na, junger Mann, nicht gleich aufregen. Schließlich bin ich hier, um Ihnen zu helfen. Was klappt denn bei Ihnen jetzt noch ganz gut? Ich meine, trotz Ihrer Behinderung. Vielleicht kommen wir ja so weiter.« Dieser Gesprächseinstieg hatte eine unglaublich vernichtende Kraft. Eben hatte sich Pocke noch so richtig gut gefühlt. Er hatte am Imbiss mutig für sich und andere eingestanden, dann die Fahrt durch die wunderbare Landschaft und den Wald mit diesem Kerl von einem Jan neben ihm. Das Kaffeetrinken mit Sarah, die ihm zumindest das Gefühl gegeben hatte, ob das eingebildet war oder nicht, spielt ja an dieser Stelle überhaupt gar keine Rolle, dass er sichtbar war und Menschen sich gern mit ihm unterhielten und nun diese knöchernde alte Gans, die mit ihren abgewetzten Kladden und dem alten schäbigen Laptop vor ihm saß und wissen wollte, was denn da noch so alles gut klappt bei ihm. Mein Hintern abwischen kann ich noch gut, wenn Sie das wissen wollten. Eine Hand ist mir noch geblieben. Die Worte kamen beinhart aus ihm heraus und Frau Grünzeug ließ überrascht ihre Brille auf den Nasenrücken wackeln. Menschen, die andere betraten, tragen immer Brillen und niemals Kontaktlinsen, war doch klar. Es gibt einige, die können das nicht, schob Pocke jetzt noch nach. Aber die können ganz viel anderes, denken Sie mal. Manche von denen werden sogar Wissenschaftler. Frau Grünfing räusperte sich. Ich wollte Sie nicht beleidigen, sondern motivieren. Auch mit nur einem Arm können Sie beruflich viel erreichen. Ich hasse es, wenn ich mit so einem bedächtigen, mitleidsverschwitzten Ton angesprochen werde. Pocke stand entrüstet vom Tisch auf. Kann es sein, dass Sie jetzt so wütend sind, weil Sie noch keine Idee haben und sich von mir in die Enge gedrängt fühlen? Wenn dem so ist, dann tut mir das leid. Das ist nicht meine Absicht. Wie redet die denn mit mir? Dachte Pocke entrüstet. Ich bin doch kein Kleinkind, das man an der Hand über die Straße führen muss. Vor lauter Aufregung sauste es in seinen Ohren. Er fühlte sich verletzt, innerlich und äußerlich. Dass dieser Arbeitsamt-Tussi ihn mit »Was geht denn da noch so bei Ihnen?« angesprochen hatte, war für Pocke wie das rote Tuch für einen Stier in der Arena gewesen. Am liebsten wäre er jetzt erst von der einen zur anderen Seite des Raums gerannt und hätte die Kuh dann angesprungen, wie Leoparden das mit Antilopen in der Savanne machen.
Hallo, und hier ist wieder Katina, die Buchraschlerin. Florian Sitzmann, geboren 1976 in Frankfurt, Unfall 1992, bei dem er beide Beine verlor. Leistungssportler im Handbiking und noch ganz viele andere Sachen, zu denen wir auch noch kommen. Aber er hat auch Bücher geschrieben und deswegen ist er hier heute bei mir in meinem Podcast. Hallo Florian.
Hallöchen.
Genau, du hast, wenn ich das richtig recherchiert habe, du hast drei Bücher geschrieben. Der halbe Mann, dem Leben Beine machen, 2009 erschienen. Dann bloß keine halben Sachen, Deutschland an Rollstuhlbärchen hast du auch geschrieben. Bisschen später, glaube ich. Ne? Und jetzt ganz neu, letztes Jahr erschienen, Ende letzten Jahres, Pocke und das halbe Glück.
Ja, das stimmt alles. Ja, das Internet lügt. Ganz oft, aber in dem Fall hat es mal was Richtiges erzählt. Ja.
Das war jetzt keine KI. Und da ich das Buch hier auch vorliegen habe, was ihr natürlich nicht sehen könnt, weiß ich, dass dieses Buch also auch existiert. Genau, wie bist du dazu gekommen, Bücher zu schreiben? Also schreibst du selbst oder hast du Menschen dir dazugeholt? Kam das einfach über dich? Bist du morgens aufgewacht und hast gesagt, jetzt schreibe ich?
Also die Idee, das erste Buch zu schreiben, so hat ja alles angefangen, war so, dass ich ja also nach meinem Unfall irgendwann Leistungssportler wurde und dann die Medien auch aufmerksam wurden auf mich. Ich habe viel Zuschauerpost bekommen und habe gemerkt, dass den Menschen das da draußen durchaus was bringt, wenn ich darüber offen rede, was mir passiert ist und wie ich das so gemacht habe. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, diese Art von Kommunikation und Austausch. Und ich habe mir vorgestellt, dass es einfach noch eine andere Gruppe von Menschen erreichen kann, wenn ich ein Buch schreibe. Das war ein Grund. Der zweite Grund war, dass meine jetzt 16-jährige Tochter, die gab es damals auch schon, aber die war noch ganz, ganz klein, das auch mal lesen kann mit ihren eigenen Gedanken, wenn sie es lesen und verstehen kann. Und also meine Geschichte. Und das hat mir gut gefallen und deswegen habe ich einfach angefangen und habe da ein paar Sachen notiert. Und dann habe ich zwei ganz liebe Menschen aus Mannheim getroffen, die dann auch im weiteren Verlauf meine Buchcoaches wurden, so nenne ich die. Und die haben mir so ein bisschen dabei geholfen, den roten Faden in dem ersten Buch nicht nur zu finden, sondern auch beizubehalten, ja, auch dramaturgisch und so weiter und so fort. Und im Grunde habe ich meine Bücher alle selber geschrieben. Die sind aber Sparingspartner für mich und deswegen schicken wir uns manche Textteile einfach hin und her und gestalten das somit zusammen. Die letzte Version ist aber immer meine und das ist auch wichtig, jetzt gerade bei dem Pocke und das halbe Glück, weil das ist auch das erste Buch von den dreien, das ich in Eigenregie verlegt habe, das heißt ohne Verlag.
Ja, da wollte ich noch drauf kommen. Mhm.
Ja.
Ist auch ein Abenteuer.
Ja, gerne, das ist auch ein Abenteuer, genau. Das ist, das sind verschiedene Anstrengungen, die man da ja, einfach hinter sich bringen muss. Ich bin aber schon immer einer gewesen, der die Sachen ganz gerne auch selber anpackt. Und da mir an der Arbeit mit dem Verlag so ein paar Sachen einfach gar nicht gefallen haben. Deswegen war es klar für mich, dass wenn ich wieder ein Buch schreibe, dass ich das auf jeden Fall selbst verlege.
Mhm. Und das war ein Abenteuer.
Das ist bis jetzt ein Abenteuer, genau. Aber es hat alles sehr, sehr gut funktioniert, weil es sehr, sehr gut vorbereitet war. Und das ist einfach eine Erfahrung auch der letzten Jahre, egal was ich gemacht habe. Die Vorbereitung ist maßgeblich für das Ergebnis.
Naja, und der Prozess, also bis so ein Buch erstmal entsteht und dann eben ja auch in den Druck kommt, da steckt ja ganz viel dahinter.
Ja, da gehen einige Monate ins Land, bis das soweit ist, ja. Absolut.
Ja, genau. Pocke und das halbe Glück. Ich sag mal eine ganz kurze Inhaltsangabe. Das ist ja die Geschichte von Pocke, aber ja auch ein bisschen von Jan. Also ich würde mal sagen, wir haben auf jeden Fall zwei Protagonisten. Pocke und Jan. Mhm. Pocke, der sein ganzes Glück finden will und dafür lernen muss, über sich selbst hinauszuwachsen. Ja, mutig zu sein. Ne? So, und dann passiert eben was in einer Nacht. Also verändert sich sein Leben von Grund auf. Er ist wütend und verletzt und will erstmal von niemandem was wissen und kapselt sich wahrscheinlich ein. Dann gibt es dann noch Jan, der humorvoll ist, hilfsbereit ist, schnell ist und der einfach auch lernt, ohne Beine durchs Leben zu gehen und zu laufen und zu auch ohne Beine zu laufen. Das kann man ja auch letztendlich auch so sagen. Ne? Genau. Ich will jetzt ja nicht so viel, aber wie bist du ein Stück weit auch Jan? Ist ein bisschen was von Jan in dir?
Oder? Ja, mit Sicherheit. Also bei mir war es so, als ich diese Geschichte geschrieben habe, da habe ich die Rollen im Grunde umgedreht.
Mhm.
Ich war früher auf jeden Fall Jan, aber nicht so, wie der in dem Buch beschrieben wird, sondern eigentlich war der Jan eher der Pocke und umgedreht. Ja? Also ich hatte selber, ich hatte einen Freund Paul in meiner Rehabilitationszeit, der wirklich nur einen Arm hatte, ja, weil das ist ja das, was dem Pocke nachts passiert. Er hatte einen Unfall, wie das passiert, müsst ihr alle mal nachlesen. Ist natürlich super, wenn ihr euch das Buch besorgt.
Wollen wir jetzt ja nicht erzählen.
Nee, aber der verliert einen Arm und dann bricht für ihn natürlich eine Welt zusammen. Der muss sich mit einem anderen, neuen Leben auseinandersetzen. Und ich hatte damals eben einen Freund, der hieß wirklich Paul. Und der war für mich ein Vorbild, weil der kam aus dem Ruhrpott, ja, das war so ein Ruhrpott-Junge. Mhm. Der hatte auf der einen Seite keinen Arm mehr und auf der anderen Seite fehlte dem auch zu allem Überfluss noch ein Bein. Der war also so diagonal amputiert. Ja. Jetzt habe ich mir aber gedacht, nee, das ist zu viel für das Buch. Dem schenke ich wieder ein Bein. Ja. Dem fehlt jetzt einfach nur ein Arm. Und das reicht für diese Art von Geschichte jetzt, ja, um auch zu sagen und zu zeigen, naja, wie das dann eben weitergeht. Ja. Und für mich war der Paul damals aber so mein Medium in die normale Welt sozusagen, ja, also in den Alltag, den ich zurückgelassen hatte in dieser Unfallnacht, als ich meine Beine verloren habe. Und ich bin dann früher mit dem, der hatte schon einen Führerschein, ja. Wir haben damals beide auch noch geraucht zu einem Überfluss, voll Teufel, und sind dann nachts im Sommer mit runtergelassenen Scheiben mit seinem Auto durch Heidelberg und durch diese Wälder da gefahren mit ganz laut Depeche Mode an. So, das ist diese Erinnerung, die ich da habe. Ja. Der war so wichtig, der hat mir quasi gesagt und gezeigt, da wie kommt noch geht. Was. Ja, ja, da kommt noch was. Es ist noch lange nicht das Ende, ja, mein Freund. Du fängst jetzt hier eine neue Reise an.
Weil du bist ja noch da. Mhm.
Ganz genau, ja. Und du hast im Grunde auch die Aufgabe, was daraus zu machen. Und jetzt habe ich für das Buch eben die Rollen umgedreht, weil ich mittlerweile, Gott sei Dank, dieser Jan sein kann.
Mhm.
Ja, ich bin für viele da draußen, das habe ich mir ja nicht selber ausgedacht, aber auch vielleicht sowas wie ein Vorbild, das ist eine große Aufgabe, eine ehrenvolle, Und ja. bin auch für viele ja, Ideengeber, ja, Motivator vielleicht auch, ja. Also ich habe mich ja schon immer dagegen gesträubt, ja, wenn man mich mal anfragt, auch über mein Kontaktformular, ob ich nicht als Motivationsredner auftreten könnte und sowas. Ich finde dieses Wort einfach ganz furchtbar. Ja.
Warum?
Weil ich persönlich keinen Motivationsredner kenne, der für mich so seriös ist, dass ich das selber hätte sein wollen bis heute. Ja. Das ist motivierend, bestimmt, ja, was ich da erzähle.
Aber es ist ein bisschen
vielleicht auch nicht,
wenig,
vielleicht auch nicht für jeden, aber also die meisten Motivationsredner, die sich als sowas ausgeben, die haben ja überhaupt keine richtige eigene gute Geschichte. Ja? Das ist irgendwie so ein angelesenes Halbwissen. Und dann machen die so ein bisschen Chaka und Power to the People und sowas. Und das ist nicht mein Ding. Das ist mir nicht echt genug. Deswegen, ja.
Also. Das ist kein Handwerk, ne? Das ist nicht so bodenständig und ehrlich wahrscheinlich, ja. Genau, was jetzt ihr da draußen alle nicht sehen könnt, ist natürlich das Titelbild des Buches, Pocke und das halbe Glück, weil das sagt eigentlich schon ein bisschen was aus, finde ich, über das, was du eigentlich auch schon gesagt hast. Man sieht nämlich ja, zwei Figuren, zwei Menschen, zwei Personen gezeichnet. Bei dem einen ist der Arm quasi ganz, ganz blass nur zu sehen.
Ja, und fast schon transparent. Ja.
Transparent, und bei der anderen Person sind es die Beine.
Also man kann schon erkennen, dass es zwei Typen sind. Ja, der eine hält, nämlich dieser Pocke mit nur einem Arm, hält noch ein Skateboard in der Hand.
Genau.
Dieses Cover habe ich mit meinem Freund Michael Apitz zusammen gestaltet. Der hat das für mich entworfen. Den kennt man in der Regel auch, hier in der Region zumindest sowieso.
Mhm.
Eintracht, Comiczeichner und hat natürlich auch noch viele andere tolle Projekte, ja, die aus seiner Feder gestammt sind quasi. Ich bin sehr glücklich, dass er mir das gemacht hat, dass er das mit mir gemacht hat.
Ja, ist auch eine tolle Idee, finde ich, weil man es dauert ein bisschen, bis man das...
Ja, die Idee war meine.
Ja, alles klar, genau, das ja. ist es. Ja.
Ich wollte, warum bin ich da hingekommen zu dem Bild so? Ja, ich wollte partout keinen Rollstuhlfahrer auf meinem Cover haben, weil ich jetzt auch fand, dass dieses Bild da so ein bisschen mystischer ist, dass man da einfach noch mehr drüber nachdenken muss. Und ich meine, es erklärt sich ja dann auf jeden Fall in dem Buch, klar. Da wird einem dann ganz schnell klar, warum das so ist. Und ja, auch die Farbgebung, ja, also wenn ihr das Buch dann mal seht, dann, also mich erinnert das immer irgendwie so an die 80er Jahre.
Ja, und das sind auch freundliche Farben, ne? Also ich finde, das ist so was sehr Positives, ne? Das ist ja so ein dunkler, so ein lila Ton mit Gelb.
Gelb und Blau. Cyan, ja, also das ist ja so ein bisschen so Türkis vielleicht oder so.
Genau, also das ist schon, ich finde das schon...
Also ich bin ganz verliebt in mein Cover, muss ich mal sagen.
Das find
ich finde es geil.
Man sollte auch verstehen,
absolut, ja, sonst wäre das Buch nie so gekommen. Also. Und dafür bin ich jetzt auch schon zu alt, ja, also wenn ich was mache, dann kann ich auch sagen, ich stehe dahinter.
Ja, auf jeden Fall. Genau, und du wolltest eben keinen Rollstuhl, weil das dann wahrscheinlich auch wieder so reduziert ist, ne?
Nee, weil es auch jeder lesen kann. Das hat nichts mit Rollstuhlfahren zu tun.
Ja, genau. Also, man ist dann reduziert, das meine ich damit.
Ja, und da steckt so viel drin, was für jeden gilt, ob er jetzt nur laufen kann oder nicht oder greifen kann oder nicht oder wie auch immer.
Wie hast du versucht, die Wahrnehmung dieser beiden Protagonisten, also Jan und Pocke, als Figur zu gestalten? Also, du hast ja schon ein bisschen erzählt, du hattest ja schon so deine Vorbilder schon so ein bisschen, weil du ja so Figuren im Kopf hattest. Aber man kann ja schon so sagen, also wenn man anfängt, das Buch zu lesen, ohne jetzt zu viel zu verraten, merkt man ja schon, dass Pocke so gar keinen Bock hat auf niemanden.
Nee, der hängt einfach voll
durch. Der hängt durch so. Also das das meine ich. Ne? Also
der ist, aber das ist auch ein ganz normaler und von mir nachvollziehbarer Zustand und Prozess, weil ich mich ja selbst vor 32 Jahren in dieser Rolle wiedergefunden habe nach meinem Unfall. Das ist ja so gewesen. Also bis du dann irgendwann mal richtig Fahrt aufnimmst, da müssen schon ein paar Sachen passieren. Ja? Da musst du vielleicht wieder zusammengewachsen sein. Da musst du in meinem Fall erstmal Rollstuhl fahren gelernt haben. Bist ein paar Mal vorne rausgeflogen, hinten rausgeflogen. Ja. Es ist alles irgendwie immer gut gegangen, aber trotzdem war es blöd.
Ja, man
du musstest quasi laufen lernen, nochmal neu. Ja, also du musstest dich fortbewegen lernen und dann musstest du natürlich auch lernen, mit der Gesellschaft umzugehen. Das war eigentlich die größte Herausforderung.
Das wäre meine nächste.
Denn die Gesellschaft war ja gar nicht darauf vorbereitet, dass auf einmal so ein amputierter junger Kerl da über die Straße kommt, sondern die hatten ja ein ganz anderes Bild im Kopf.
Würdest du sagen, dass sich jetzt innerhalb dieser 32 Jahre Dinge verändert haben, also Umgang mit Menschen mit Behinderungen?
Also ich persönlich würde sagen, ja. Es kann aber auch gut sein, dass ich mich einfach verändert habe im Umgang mit der Gesellschaft. Es geht ja auch in die andere Richtung.
Ja, das stimmt.
Ja, also ich denke, man könnte sich auf ein Unentschieden einigen und sagen, es sind beide Parteien. Natürlich habe ich mich weiterentwickelt, ganz klar. Gott sei Dank. Und die Gesellschaft, denke ich aber auch. Und damit meine ich jetzt nicht, dass verschiedene bauliche Barrieren verschwunden sind. Das ist das Allereinfachste.
Nee, es geht ja auch.
Dann nimmt man Geld in die Hand und lässt die Stufe einfach verschwinden und dann baut man da eine Rampe hin. Oder hebt die Bushaltestellen an oder so, was weiß ich. Also das ist ja alles, da ist auch viel passiert. Manche Sachen, die brauchen einfach einen Moment, da darf man nicht ungeduldig sein. Aus meiner Sicht, weil ich mich auch jeden Tag da draußen in dieser Welt bewege, überall, ja. Ich fahre mit dem Auto, ich fahre mit dem Zug. Gut, das ist ein eigenes Thema, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber ich fahre am liebsten mit dem Auto oder ich gehe zu Fuß, wie ich immer sage. Ja. Meine Sprache habe ich ja auch nicht umgebaut, das finde ich irgendwie affig. Ich sage ja nicht, ich rolle jetzt aufs Klo, hört sich total dämlich an. Aus meiner Sicht würde ich niemals sagen so. Da bin ich einfach immer noch Fußgänger. Ja. Und das ist auch in Ordnung, also... Ich bin ja immerhin auch so aufgewachsen, ja. Genau. Ja, also ich würd schon sagen, es hat sich was getan. Aber wahrscheinlich sind es beide Seiten.
Ja, ist ja auch so ein bisschen Thema Inklusion, ne? Und überhaupt denke ich, einfach so dieses Bewusstsein, dass die Menschheit einfach auch bunt ist. Also ich meine, es gibt ja auch...
Ja, Vielfalt ist ja hier das Stichwort.
Vielfalt, ne?
Klar.
Genau, darum geht es.
In aller Munde, ja.
Genau, und ich meine, es gibt ja auch... Also auch ältere Menschen, die zum Beispiel sehr langsam über die Straße gehen oder die vielleicht nicht mehr so gut hören können, deren Blickfeld sich ja auch verändert hat, weil sie einfach bestimmte Dinge auch nicht mehr so schnell wahrnehmen können. Also vielleicht ist es auch einfach so eine Rücksichtnahme. Ne?
Ja, das sind mit Sicherheit verschiedene
Faktoren. Ich glaube schon, dass da so ein bisschen, ein bisschen mehr da eine Rolle spielt. Hast du Schreibblockaden? Hast du manchmal gedacht, wieso mache ich das jetzt hier eigentlich? Muss ich jetzt irgendwie noch ein Buch schreiben?
Nee, also das habe ich nicht gedacht. Ich wollte das ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ja. Allerdings hat es ja jetzt einige Jahre gedauert. Ich habe mich mit Bernd und Christine, so heißen meine Buchcoaches, meine Freunde, öfter mal darüber unterhalten, dass wir wieder ein Buchprojekt angehen könnten. Allerdings hat es bei mir nie so gezündet und dann habe ich es auch gelassen. Mhm. Ja, weil sonst hätte ich nicht sagen können, okay, wir legen das Projekt jetzt auf, ja, wir starten das und bringen das auch zu Ende. Mhm. Weil das ist ja eine Grundvoraussetzung für mich, also sonst fange ich nichts an. Ja. Ich habe die Möglichkeit für mich, aufgrund meiner Erfahrung auch, so lange auf so einer Sache rumzudenken, bis ich weiß, okay, das kann klappen, ja, das kann funktionieren, ich habe da auch Bock drauf. Und wenn wir jetzt starten, dann kommen wir auch an. Weil nichts schlimmer, als wenn du startest, erst also dreimal schon, wenn du dich jetzt selber verlegst, weil das bedeutet ja auch einen großen finanziellen Invest. Du musst nicht nur deine Sparingspartner, in dem Fall die Coaches, bezahlen, sondern im weiteren Verlauf natürlich auch Druckkosten hast du dann, wenn du das drucken lässt, dann gibt es Gestaltungskosten und so weiter und so fort. Ja. Dann habe ich noch ein Lektorat eingesetzt, das hat auch Geld gekostet. Und das muss man natürlich alles erstmal ganz am Anfang projektieren mit einer ordentlichen Excel-Tabelle, wo alles drinsteht, auch deine eigene Zeit. Und danach weißt du ja ganz schnell, ob du es überhaupt hinkriegst oder eher nicht. Und es hat jetzt für mich einfach alles gepasst. Ja. Ich hatte jetzt richtig Bock und Pocke und das halbe Glück, habe ich auch aufgrund der Erfahrung geschrieben, die ich mit meinen eigenen drei Kindern in dieser Corona-Zeit, man dachte, das wollte er kaum noch im Mund nehmen, aber gemacht habe, indem ich gesehen habe, wie sehr die auch darunter gelitten haben, weil sie ihre Freunde nicht mehr treffen durften und Gott sei Dank haben sie so einen Vater, kann man ja mal sagen. Ich musste die natürlich dann auch extra nochmal motivieren mit so ein paar Tools, ja, dass die mir wieder die fröhlichen Kinder werden, die sie vorher waren, ja, so 100%. Mhm. Die haben das schon super gemacht, ja, aber trotzdem habe ich gemerkt, da ist schon was hängen geblieben, was Negatives.
Ja, das glaube ich auch.
Schwierig.
Ich glaube aber auch, wenn man, ich meine, jede Familie ist ja ihr eigenes Biotop sozusagen. Ne?
Mhm.
Und bei uns war das dann auch so. Wir haben dann auch, ich habe dann gesagt, okay, wenn Wochenende ist, ist Wochenende, dann nehmen wir ein anderes Geschirr, damit wir überhaupt wissen, dass Wochenende ist. Weil es waren ja alle nur noch zu Hause.
Du hattest ja
nicht mehr diesen klassischen Alltag. Also hat man sich über solche Dinge... Ein Beispiel, ja. Wir haben dann am Wochenende auch andere Tassen für den Kaffee genommen, um zu unterscheiden, jetzt sind Samstag und Sonntag und jetzt ist wieder Montag. Da gab es dann, sind Kleinigkeiten, mögen lächerlich sein, aber einfach um sowas Normales, Alltägliches wieder hineinzubekommen. Und eben, klar, immer dieses Positive irgendwo auch, ne? Also Alternativen suchen, wenn es ging. Es ging natürlich auch nicht immer, das ist klar. Du warst ja auch für ein soziales Projekt unterwegs, hast du mir vorhin auch noch mal erzählt, wir haben drüber gesprochen, Miles for Hope. Magst du dazu noch was sagen?
Ja, kann ich gern sagen, ja. Also Miles for Hope, die Hoffnung für Kindertour, war mein Projekt für mein 30-jähriges Rollstuhljubiläum. Ich wollte das nicht einfach so verstreichen lassen. Ich wollte was Besonderes machen. Und so habe ich mir ausgedacht, das lag für mich auch nahe, was Sportliches zu veranstalten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wir könnten ja mal mit dem Fahrrad von Hamburg nach Garmisch-Partenkirchen fahren. Ist natürlich der nächste Weg gewesen, klar. Waren nur 960 Kilometer und ich glaube 6300 Höhenmeter dazwischen. Und weil das natürlich anstrengend war und das haben wir ja vorher schon gewusst, habe ich das auch nicht alleine gemacht, sondern mit einem Team. Wir waren insgesamt 8 Personen. Meine Freunde waren dabei auf dem Fahrrad und wir haben für einen guten Zweck, nämlich für die Stiftung Hoffnung für Kinder, die von der Volksbank Darmstadt-Mainz gegründet wurde in den 90ern, haben wir Geld gesammelt. Also im Grunde für die Kinder aus Südhessen. Mhm. Ja, weil das sind die meisten Projekte, die da begünstigt werden. Wir waren also unterwegs für strahlende Kinderaugen. Ja, hört sich ja noch besser an. Also
ja.
Und das haben wir auch geschafft mit Bravour. Wir sind da durchgefahren. Also es war natürlich alles gut geplant wieder. 12 Etappen sind wir gefahren, danach waren wir in Garmisch und bis heute, also jetzt 2 Jahre danach, haben wir 70.000 Euro Spenden eingenommen, die wir auch zu einem großen Teil schon an ganz tolle Projekte hier aus der Region Südhessen gespendet haben. Ja.
Würdest du sagen, dass diese Erfahrung, diese persönliche Erfahrung bei so einem sozialen Projekt so maßgeblich mit beteiligt gewesen zu sein, hat das auch dein Schreiben so ein bisschen für dieses für Pocke mit beeinflusst oder spielte das jetzt nicht so eine Rolle?
Ich denke, in dem Fall hat das keine vorrangige Rolle gespielt, was es natürlich bis heute abgegeben hat und das ist ja auch was ganz Besonderes und Wertvolles. Es ist einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl, dass man anderen Menschen weitergeholfen hat, ja? Wenn man eh schon ein großes Herz hat und sozial veranlagt ist. Also das war aber schon immer so. Das war ich vor dem Unfall auch schon, obwohl ich noch nicht sehr alt war. Da waren wir schon auch die ganze Familie immer hilfsbereit und das hat einfach eine besondere Freude gebracht und die ist auch bis heute geblieben. Also das hat mich eher animiert, quasi noch mehr animiert, natürlich mit so einer tollen Erfahrung, mit so einer positiven Erfahrung dran zu glauben und zu denken, wir können das auch irgendwann in einer anderen Form nochmal auflegen. Ja, wir können das wiederholen. Mhm. Weil das hat natürlich auch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche,
nee, alles gut,
das hat natürlich auch einen Vorbildcharakter und soll natürlich auch zum Nachahmen anregen, das ist ja ganz klar. Ja.
Mhm.
Und unsere Gesellschaft würde auch niemals so funktionieren, wenn wir nicht das Ehrenamt hätten, da wird eigentlich gar nichts mehr laufen. Ja, es gab auch mal eine Aktion vor x Jahren im Radio, da kann ich mich noch dran erinnern, die hieß Rettet das Ehrenamt. Ja. Da gab es anscheinend mal irgendwie Defizite, da musste man was nachlegen. Und dann sage ich so, ja gut, nur weil ich nicht laufen kann, heißt das nicht, dass ich nicht trotzdem am ganz großen Rad drehen kann. Ja. Im Gegenteil.
Dein Kopf ist da, du kannst denken.
Absolut, ja. Und jeder, der irgendwie auch in der Öffentlichkeit steht und der eine Stimme hat, die gehört wird, von dem muss ich ganz klar sagen, erwarte ich
so eine Art,
dass er sich da richtig grad macht, wie meine Mannheimer meine Freunde immer sagen, oder eben, dass er sich einfach einsetzt mit allen Möglichkeiten, die er hat, zumindest zu einem gewissen Teil. Ja.
Meinst du, das Buch ist was für Schulklassen?
Ich bin überzeugt, dass es was für Schulklassen ist. Da gehört es hin. Mhm. Ich habe jetzt auch gar nicht lang hin, drei Wochen, habe ich meine erste Lesung in der Schule. Das mache ich auf jeden Fall. Ich würde mir sehr wünschen, dass es als Klassensatz angeschafft wird, um das im Unterricht zu lesen. Es ist nicht besonders lang. Es hat 140 Seiten. Insofern kann es sehr gut behandelt werden im Unterricht. Das sind sehr, sehr wertvolle Themen da drin und enthalten. Ja, es hat auch was mit Mut und Stärke, Freundschaft, Zusammenhalt zu tun. Natürlich mit Vielfalt, mit Diversität. Und deswegen ist es auch gerade für diese Zielgruppe sehr wertvoll.
Absolut. Ja, wobei du sagst ja, das ist ja von 12 bis 99.
Unbedingt, also unbedingt, lesen. Natürlich, klar. Das soll jeder lesen, ja, am besten.
Eine letzte Frage noch. Was siehst du morgens als erstes, wenn du aufwachst?
Wenn ich Glück habe, meine wunderschöne Frau.
Oh, wie schön.
Ja, und ich sehe jetzt ja auch viel besser, weil ich habe mir gerade die Augen operieren lassen.
Vorher hast du sie weich gezeichnet gesehen.
Aber das hat ihrer Schönheit nichts getan. Also, was sehe ich ansonsten? Ja, also gut, wenn das Wetter schön ist, sehe ich in der Tat einen wunderschönen Sonnenaufgang, weil unser Schlafzimmer in diese Richtung ausgerichtet ist. Was sehe ich sonst? Also ich sehe eigentlich die Freude eines jeden Tages, ja.
Ja, ich habe irgendwie beim Recherchieren habe ich nur gefunden, dass du gesagt hast, für mein Herz und meine Seele brauche ich die Annika.
Ja, habe ich das ja gerade gesagt, ja, als erstes, ja. Ohne Vorlage.
Genau. Pockel und das halbe Glück von Florian Sitzmann kann gelesen werden für alle ab 12 bis 99 Jahre und wahrscheinlich auch noch drüber hinaus. Die Bücher von Florian Sitzmann können über seine Homepage bestellt werden, www.dersitzmann.de.
Mit Signaturwunsch? Geht auch.
Signaturwunsch. Vielen Dank, Florian, dass du in meinem Podcast gewesen bist.
Ja, vielen Dank für deine Küche hier.
Die sieht ja keiner von euch da draußen.
Nee, aber es ist gemütlich. Aber könnt ihr euch muckelig vorstellen, ja, genau. Mit einem Holztisch und
genau,
sowas.
Genau, also. Mit einem alten sogar, einem alten Holztisch. Und
da kann man sowas besprechen und auch über das Leben philosophieren, ja.
Das tun wir auch.